dieses Prozess aufbauen, diese, wie wickel ich eigentlich dann auch eine Reparatur ab? Das sind meines Erachtens nach wirklich die vordringlichen Fragen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des RSM Ebner Stolz Mittelstandstalk, dem Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider im deutschen Mittelstand. Jeden Monat befassen wir uns hier mit Themen für mittelständische Unternehmen. Ich bin Esra Laubach, Redakteurin bei FAZ Business Media, dem Fachverlag für Finanz- und Wirtschaftsmedien in der FAZ. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Stellen Sie sich vor, ein Kunde meldet sich bei Ihnen wegen eines Schadens an einem Produkt, das er von Ihnen gekauft hat. Er meldet sich nicht mit einer Reklamation, nicht mit einem Gewährleistungsanspruch, sondern mit einem schlichten Satz: Bitte reparieren Sie mein Gerät. Und Sie sind gesetzlich verpflichtet, dem nachzukommen. Was klingt wie ein kleiner Nebensatz im Vertragsrecht, ist eigentlich seit dem 10. Juli 2026, also in diesem Jahr, geltendes deutsches Recht. Und es tritt unmittelbar nach seiner Verkündung im Bundesgesetzblatt in Kraft. Für viele mittelständische Unternehmen bedeutet das sofortiger Handlungsbedarf. Und zwar am besten gestern schon. Um genau das einzuordnen und in die Praxis zu übersetzen, habe ich heute Christine Diener eingeladen. Sie ist Rechtsanwältin bei RSM Ebner Stolz am Standort in Stuttgart und TÜV-zertifizierte Compliance Officer. Sie kennt die Schnittstellen zwischen rechtlicher Pflicht und unternehmerischer Praxis aus dem Alltag ihrer Beratungsmandate und ich freue mich sehr, dass sie heute bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen, liebe Christine.
Hallo und schön, dass wir heute darüber sprechen.
Ich freue mich, dass du da bist. Du berätst ja täglich Unternehmen im Wirtschaftsrecht und in Compliance. Als im Januar 2026 der Referentenentwurf veröffentlicht wurde, war das für dich eher wenig überraschend oder glaubst du, dieses neue Gesetz wird die deutsche Wirtschaft ordentlich durchmischen?
Ich glaube, die EU-Richtlinien verfolgen, die haben schon gesehen, dass sich da etwas abzeichnet. Die Richtlinie der EU ist aus dem Jahr 2024 und von daher hatte man eigentlich anderthalb Jahre Vorlaufzeit, sich seelisch, geistig und moralisch darauf einzustellen, was jetzt passiert. In der Praxis allerdings, die Unternehmen selbst tun das natürlich in der Regel nicht so stark. Die hatten das vermutlich nicht so sehr auf dem Radar, wobei auch im Jahr 2026 dann ja nun die Gesetzgebungsverfahren in Deutschland angelaufen sind. Und das Ganze ist auch Teil eines erkennbaren europäischen Trends. Green Deal, Kreislaufwirtschaft, Ökodesignverordnung. Wer diese Entwicklungen im Blick hatte, der kann jetzt eigentlich nicht wirklich überrascht sein. Dennoch, die Unmittelbarkeit des Inkrafttretens, nämlich unmittelbar nach der Verkündung, überrascht möglicherweise doch viele, weil es keine Übergangszeit gibt.
Ich würde sagen, bevor wir in die Details einsteigen, kannst du vielleicht in 2, 3 Sätzen mal erklären, was der eigentliche Kern des Rechts auf Reparatur überhaupt ist. Also was hat sich vielleicht auch ganz grundlegend geändert?
Im Kern sind mehr Rechte für die Verbraucher im Blick. Also das bestehende Gewährleistungsrecht wird ausgeweitet. Das heißt, es gibt ein Recht neben den gesetzlichen Gewährleistungsrechten und das besteht auch für eine sehr lange Zeit, also abhängig von der Produktgruppe, die aus dieser EU-Richtlinie resultiert, eben für 7 bzw. 10 Jahre. Das Recht ist produktbezogen, also das heißt, es knüpft nicht an den Kauf an, sondern die Frist läuft, nachdem das letzte Produkt hergestellt worden ist. Und ein grundlegender Unterschied vielleicht auch zu den Gewährleistungsrechten ist, es ist eigentlich egal, ob der Defekt vom Käufer selbst verschuldet wurde. Das heißt, wenn dieser Defekt da ist und ich möchte Reparatur haben, dann ist für bestimmte Produktgruppen, die eben in der Richtlinie genannt sind, besteht dieses Recht auf Reparatur. Was man vielleicht noch sagen kann, ist, Produktgruppen, um das so ein bisschen greifbarer zu machen, sind genau definiert. Es sind einmal so Großgeräte wie Geschirrspüler, Waschmaschinen. Dann haben wir Unterhaltungselektronik wie Fernseher, Monitore. Wir haben mobile Geräte, Smartphone, Tablets. Wir haben aber auch Leichtfahrzeugbatterien wie bei E-Bikes und E-Scootern. Also der Bereich ist schon relativ klar abgrenzbar. Also es ist auch zu sehen, wer da drunter fällt. Die Produktgruppen mögen noch ein bisschen ergänzt werden. Aber im Grunde genommen geht es darum, die Produkte sollen länger genutzt werden, die Ressourcen sollen geschont werden, diese Wegwerfmentalität soll durchbrochen werden. Und was auch noch wichtig ist, wir haben hier einen Vollharmonisierungsansatz in der Richtlinie. Das heißt, EU-weit soll das Gesetz ohne Änderungen der Mitgliedstaaten in nationalen Gesetzen umgesetzt werden. Das heißt, zumindest mal ein Vorteil ist, dass nicht nur ein nationales Gesetz davon stark betroffen ist, sondern das wird dann alle EU-Mitgliedstaaten entsprechend betreffen.
Das ist natürlich ein super spannender Aspekt. Ich würde gern mit dir mal ein bisschen tiefer auf die neuen Pflichten eingehen wollen. Das Gesetz bündelt ja mehrere neue Pflichten auf einmal. Also wir hätten jetzt zum Beispiel die Reparaturpflicht des Herstellers, aber auch das Verbot von Reparaturhindernissen. Eine Ersatzteilpflicht gibt es auch und auch eine verlängerte Gewährleistungsfrist. Die hattest du eben ja auch schon angesprochen. Was glaubst denn du so aus deiner Erfahrung heraus, welche dieser Pflichten ist für mittelständische Unternehmen die wahrscheinlich einschneidendste?
Ich glaube, die Reparaturpflicht als solches ist wahrscheinlich das, was am allermeisten wehtut. Hier ist auch leider ja einiges noch nicht so ganz konkretisiert. Also es betrifft ja einmal die Hersteller der Produkte, die entsprechend eine Reparaturpflicht trifft. Das heißt, die Produkte müssen geeignet sein für die Reparatur. Das bedeutet, dass wenn ich Reparaturhindernisse eingebaut habe, möglicherweise eben auch aus durchaus technisch nachvollziehbaren Gründen oder vielleicht auch aus Gründen des Wettbewerbs, weil ich mein besonderes Know-how schützen möchte, was auch immer. Aber diese Reparaturhindernisse, die dürfen dann eben nicht mehr im Design vorhanden sein. Reparatur ja, aber kostenfrei heißt eben nicht, dass nicht ein angemessenes Entgelt für Arbeits- oder Materialkosten oder auch Gewinn enthalten sein darf. Und wo die Angemessenheit da liegt, das ist noch nicht so ganz klar. Besonders einschneidend eben dann für die Händler ohne eigene Reparaturinfrastruktur. Sie müssen halt jetzt Kapazitäten aufbauen, um dieser Reparaturpflicht nachzukommen. Auch das ist ja etwas, was völlig neu ist. Klassischerweise geht man damit zu seinem Handwerksbetrieb oder größere Hersteller unterhalten ja jetzt schon die Möglichkeit, dass ich deren Kundenservice anrufen kann für Reparaturen. Aber die das nicht haben, und hier sind eben nicht nur so große, wie klassischerweise der Geschirrspüler, die Waschmaschine geht kaputt, betroffen, für die wird das natürlich eine Herausforderung sein. Und auch dieses Thema Informationspflichten, auch das ist etwas, was ja bisher gar nicht so ohne weiteres angelegt ist. Die EU hat zum Beispiel ein Formular für diese Reparatur vorgesehen. Es gibt eine Online-Plattform, das ist im deutschen Gesetz jetzt nicht verpflichtend vorgesehen, aber die Hersteller können das natürlich nutzen oder können sich eigene Formulare dafür überlegen. Aber ich muss eben einen Prozess einrichten und ich glaube, auch das ist so ein Hindernis für die oder eine Schwierigkeit. Ich muss einen Prozess einrichten, dass der Verbraucher das bei mir melden kann und dass dann meine Reparaturbemühungen eben entsprechend auch starten können. Mhm.
Klingt tatsächlich nach einem enormen Mehraufwand, der da nochmal auf mittelgroße und vielleicht auch kleinere Betriebe einprasselt. Christine, eine Sache ist mir nicht aus dem Kopf gegangen. Da würde ich mich freuen, wenn du mir noch ein bisschen mehr Einblick gibst. Es besteht ja neuerdings ein Verbot von Reparaturhindernissen. Wir haben es jetzt an der einen oder anderen Stelle auch schon erwähnt. Aber kannst du mir noch mal ein bisschen detailreicher erklären, was das überhaupt bedeutet?
Reparaturhindernisse sind Hindernisse, die in der Sache selbst beschaffen sind, die es eben verhindern, dass zum Beispiel auch ein Dritter, ein Handwerksbetrieb, die Ware reparieren kann. Das können natürlich Software-Updates sein, das können aber auch technische Voraussetzungen sein, dass eben ein Teil gar nicht isoliert ausgetauscht werden kann. Und alle diese Hindernisse, die muss ich beim Design schon berücksichtigen. Also das heißt, ich muss gegebenenfalls sogar bewährte Produkte, die jetzt unter diese Richtlinie fallen, die also Teil dieser Produktgruppe sind, die muss ich dann neu designen und muss zum Beispiel auch die Möglichkeit schaffen, dafür auch Ersatzteile verfügbar zu halten. Auch das ist durchaus eine Schwierigkeit in der Vergangenheit gewesen. Es geht etwas kaputt, man kann das möglicherweise isolieren, aber es gibt dieses Ersatzteil gar nicht so unbedingt für dieses Produkt. Und das sind alles Themen, mit denen müssen sich die Hersteller doch deutlich mehr auseinandersetzen jetzt.
Mhm. Sehr interessant. Vielen Dank für die Erläuterung nochmal. Es heißt ja, Reparierbarkeit wird künftig so ein richtiges Qualitätsmerkmal im Kaufrecht. Wenn man da sagt, die Reparierbarkeit fehlt, kann das ja dann vielleicht auch ein Sachmangel sein? Also kannst du uns da vielleicht nochmal ein konkretes Beispiel geben, um das Ganze ein bisschen greifbarer zu machen?
Ja, da steigen wir jetzt schon ein ins BGB. Wir haben die Reparierbarkeit als Qualitätsmerkmal im Kaufrecht im 434 BGB. Der wird entsprechend erweitert. Die übliche Beschaffenheit einer Ware umfasst eben künftig auch ihre Reparierbarkeit. Zum Beispiel in einem Praxisbeispiel, ein Verbraucher kauft einen Geschirrspüler. Nach 2 Jahren versagt die Pumpe. Der Hersteller hat die Pumpe fest verlötet und liefert keine Ersatzteile. So. Und das kann nun als Sachmängel gewertet werden und einen Gewährleistungsanspruch auslösen. Und konkret heißt das dann, wir sind ja jetzt im deutschen Kaufrecht, in der Gewährleistung, ich kann den Rücktritt vom Kaufvertrag erklären als Verbraucher oder zum Beispiel auch Minderung des gezahlten Entgeltes verlangen. Und das ist natürlich neu, weil wir erinnern uns, üblicherweise habe ich diese Gewährleistungsrechte immer nur, wenn ich keinen selbstverschuldeten Defekt habe. Das heißt also, die Ware wurde mangelhaft geliefert. Diese Reparatur, aber die greift auch dann ein, wenn ich den Mangel selbst verschuldet habe. Also die guckt jetzt nicht mehr so stark darauf. Deswegen, es ist ein zusätzliches Recht. Es erweitert die Gewährleistungsrechte entsprechend. Und ich kann, wenn ich das innerhalb dieser 2-jährigen Gewährleistungsfrist in Anspruch nehme, das heißt, ich entscheide mich statt einer Nachlieferung für eine Reparatur, dann verlängert sich meine Gewährleistungsfrist um weitere 12 Monate. Das heißt, dann habe ich nicht 24 möglicherweise, sondern 36 Monate Gewährleistungsfrist. Und das ist wiederum etwas, was der Hersteller auch entsprechend berücksichtigen muss, weil die Dauer der Gewährleistung immer auch ein wirtschaftlicher Faktor ist, weil ich einfach die Ressourcen dafür ja bereitstellen muss für die Gewährleistung.
Mhm. Das klingt schon nach einer ordentlichen Zwickmühle für Händler und Hersteller. Ich glaube, da sollten wir nachher vielleicht auch nochmal eine Unterscheidung machen oder eine genaue Definition uns einholen. Gibt es denn nicht vielleicht noch eine Einschränkung, damit man sich vielleicht auch als Verkäufer da nicht jetzt zu viele Probleme ins Haus reinholt?
Ja, also wenn man Händler ist, also wie gesagt, die Pflicht trifft ja jetzt erstmal den Hersteller. Wer Produkte anderer Hersteller verkauft, der haftet gegenüber dem Käufer. Das sind also zum Beispiel diese Sortimentsentscheidungen sind mal ein Thema, vielleicht auch für den Händler dann, für die Reparierbarkeit der Produkte. Der Hersteller selbst, der wird eben deutlich mehr entscheiden müssen, was ist reparierbar, was ist nicht reparierbar und warum ist das so und vielleicht auch Produkte vom Markt nehmen. Auch das kann ja dann eine Folge sein, wenn ich eben sage, die übliche Beschaffenheit meiner Ware ist auch die Reparierbarkeit. Vielleicht möchte ich das künftig auch gar nicht mehr anbieten. Und wichtige Einschränkung auch noch, die das Gesetz selber macht, die sagt, was vernünftigerweise zu erwarten ist. Und das ist ein sehr wertungsoffener Begriff. Also auch das ist etwas, ja, auch mit diesem zum angemessenen Preisen, angemessene Kosten. Also das sind alles so ein bisschen sehr schwammige Begriffe, wo sich vermutlich dann in der Praxis trefflich drüber streiten wird, was ist jetzt angemessen und was ist denn jetzt eigentlich auch vernünftigerweise zu erwarten. Hier wird man wohl abwarten müssen, wie die künftige Rechtsprechung sich dazu entwickelt. Also da ist es noch relativ früh, jetzt am Anfang eine Richtung auszumachen. Da wird man wohl schauen müssen, wo die Reise hingeht.
Als du vorhin die verschiedenen Produktgruppen aufgezählt hast, ist mir natürlich direkt in den Sinn gekommen, dass man, als damals das iPhone auf den Markt kam in Deutschland, dass das einfach richtig schwer zu reparieren war. Früher konnte man bei einem Handy, bei einem Nokia oder so noch den Akku tauschen. Das ist ja heute auch nahezu unmöglich. Und ich glaube, das könnte auch hier in Deutschland nochmal ein sehr heikles Thema sein, oder? Also wenn der Hersteller außerhalb der EU sitzt, und das ist ja nun mal bei vielen Elektronik- und Maschinenprodukten heute ja die Regel, ja, wer springt denn eigentlich dann in die Haftung und wie groß ist das Risiko wirklich?
Ja, das ist in der Tat, glaube ich, auch ein häufig unterschätztes Risiko, dass wenn der Hersteller im Ausland sitzt, weil die Richtlinie betrifft ja jetzt nur alle, die auch in der EU ansässig sind. Also weiß gerade bei den Elektronikgeräten, die gerne aus dem asiatischen Raum kommen, da haben wir dann hier einen Importeur oder einen Bevollmächtigten, der das Produkt dann importiert. Und der ist dann derjenige, der dafür zuständig ist, dass die Reparierbarkeit auch tatsächlich gegeben ist. Also das ist dann die gesetzliche Haftungskette des EU-Herstellers, geht dann bei fehlendem EU-Hersteller auf den beauftragenden Importeur. Und wenn es bei einem oder anderen keinen Importeur gibt, dann ist das derjenige, der das Produkt hier vertreibt. Und das ist, glaube ich, etwas, wo sich gerade die Kleineren die Dinge eben aus weit entfernt hier einführen und für relativ überschaubares Geld online an den Markt bringen, ist das, glaube ich, schon wirklich eine deutliche Herausforderung, auch was die Kostenstruktur für diese Produkte anbelangt. Ja. Und man hat diese Reparaturpflicht auch unabhängig davon, ob dieser ausländische Hersteller nun mithaftet oder nicht. Also das wird dann eine Frage der vertraglichen Regelungen sein. Und auch hier nochmal ganz dringend, wenn man Lieferverträge mit außereuropäischen Herstellern hat, dann sollte man diese sich genau anschauen und sollte Reparaturpflichtklauseln verhandeln. Wer stellt also Ersatzteile, möglicherweise auch benötigte Werkzeuge bereit, zu welchem Preis und über welchen Zeitraum? Und das geben so die üblichen Verträge bislang schlichtweg nicht her.
Okay. Also ich glaube, wir müssen noch einmal kurz über die Definition sprechen. Du hast jetzt gerade schon so eine kleine Kette aufgemacht. Was ist, wenn der Hersteller woanders ansässig ist? Und was ist, wenn es keinen Importeur gibt? Aber vielleicht noch mal grundsätzlich. Wer ist denn jetzt derjenige, der das Recht auf Reparatur anbieten muss? Also wer ist per Definition jetzt für das Gesetz entsprechend der Hersteller? Und welche Rolle übernehmen dann Importeure und Händler?
Der Hersteller ist derjenige, der das Endprodukt herstellt. Also die Vorlieferkomponenten sind davon erstmal nicht betroffen, sondern Hersteller ist derjenige, der das Produkt dann bereitstellt und es in den Verkehr bringt. Insofern haben wir da, so steht es jedenfalls zu erwarten, durchaus Gleichlauf mit den sonstigen Pflichten, wenn die an Herstellerpflichten anknüpfen. Und nur dann, wenn der Hersteller im Ausland sitzt, dann greifen eben ergänzend diese Mechanismen, die dann möglicherweise den Importeur hier in Anspruch nehmen. Also der Händler per se ist erstmal nicht dazu verpflichtet, aber er wird halt im Rahmen dessen, wenn er Produkte vertreibt, muss er diese Reparierbarkeit eben mit anbieten und muss schauen, dass er das über seinen Hersteller entsprechend abwickeln kann.
Okay. Wir haben jetzt viel über Reparierbarkeit gesprochen. Es gibt ja auch nochmal das Thema Gewährleistungsfrist. Vor allen Dingen sprechen wir hier über nochmal eine deutlichere Verlängerung der Gewährleistungsfrist um 12 Monate, wenn der Verbraucher sich jetzt für eine Reparatur entscheidet. Was bedeutet das denn für Unternehmen kalkulatorisch? Ist das ein Risiko?
Ja, das ist auf jeden Fall ein Risiko, weil eine längere Haftungsperiode grundsätzlich mal ein höheres Risiko für Folgedefekte ist. Also je länger meine Ware quasi mangelfrei sein muss, desto größer das Risiko, dass sie möglicherweise doch versagt. Das muss ich alles in meiner Preisgestaltung und auch in meiner Risikorückstellung, also üblicherweise muss ich Rückstellungen bilden für einen gewissen Prozentsatz für meine Ware, weil einfach gewisse Mängel nicht ausgeschlossen werden können. Also es gibt immer ein sogenanntes Grundrauschen für Mängel und das muss ich abdecken. Und je länger die Frist dafür ist, desto länger ist natürlich auch dieses Grundrauschen an Mängeln, ohne dass ich jetzt ein gesonderten Vorfall dazu habe. Aber es ist einfach so, dass eine bestimmte Mangelhaftigkeit einfach da ist. Es ist fast unmöglich, alles fehlerfrei zu produzieren. Und entsprechend sind diese 3 Jahre für mich dann kalkulatorisch schon erheblich. Allerdings greifen die ja nur, wenn ein Verbraucher tatsächlich innerhalb dieser 2 Jahre Gewährleistung, also immer unterstellt, es sind auch 2 Jahre und nicht mehr, während dieser Zeit die Reparatur geltend macht. Und nochmal zu unterscheiden ist auch die Pflicht, innerhalb derer ich die Reparatur anbieten muss, dies nämlich zu unterscheiden von der Dauer der Gewährleistung. Das ist jetzt nur mal eine Folge, diese Verlängerung um 12 Monate, wenn der Mangel jetzt schon innerhalb meiner Gewährleistungszeit auftritt. Wenn er danach auftritt, auch dann habe ich dieses Recht auf Reparatur, weil nämlich, also dann eben entsprechend der Produkte, die in dem Produktgruppe genannt sind, 7 oder 10 Jahre verpflichtet bin, diese Reparatur durchzuführen. Wie gesagt, ich kann einen angemessenen Kostenersatz verlangen, was immer dann angemessen ist, aber ich muss diese Reparatur durchführen. Und wenn der Mangel oder die Reparatur notwendig ist, wenn die Gewährleistungszeit abgelaufen ist, dann komme ich auch nicht rein, dass ich nochmal zusätzlich 12 Monate Gewährleistung irgendwo mittendrin habe. Also das wäre dann nur tatsächlich, wenn das während dieser Gewährleistungsfrist als solchem schon aufgetaucht ist. Aber dennoch, wenn der Verbraucher das wählt und eben keine Nacherfüllung, sondern sagt, ich möchte Reparatur, dann hat er den Vorteil, dass er 12 Monate länger Gewährleistung hat. So sieht es das Gesetz auch dann vor bei uns.
Okay, super, vielen Dank. War schon mein erster guter Hinweis für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Unser Publikum sind ja vor allen Dingen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer. Und ich würde dich mal um ein paar konkrete Hinweise für genau diese Personen bitten wollen. Was sind denn deine 3 wichtigsten Dinge oder Themen, die unsere Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, die jetzt gerade zuhören, sofort anstoßen sollten?
Also das Gesetz verändert ja nicht nur den After-Sales-Bereich, sondern es greift ja schon tief in die Produktentwicklung ein und auch in meine Vertriebsstrukturen. Und entsprechend Schritt 1 wäre schon mal, ich muss meine Betroffenheit klären. Ja, bin ich jetzt Hersteller, bin ich Importeur oder Händler und in dieser Haftungskette mit drin? Welche meiner Produkte fallen denn konkret unter die Warenkategorien der Richtlinie? Das, wie gesagt, das regelt die Richtlinie und das deutsche Gesetz verweist auch auf diese Richtlinie. Und ich muss diesen Produktkatalog systematisch gegen meine Produkte abgleichen. Im Zweifel muss ich mich halt entsprechend auch dazu beraten lassen. Schritt 2 müsste auf jeden Fall sein, meine Reparaturinfrastruktur zu prüfen. Wenn ich also denke, ich falle in diesen Anwendungsbereich und ich habe auch Produkte, die betroffen sind, dann muss ich mir überlegen, kann ich diese Reparaturen selbst leisten oder muss ich externe Dienstleister damit beauftragen? Ja, das ist eine Chance zum Beispiel für unsere Handwerksunternehmen, die das ja ohnehin schon häufig auch übernehmen. Also jetzt nicht nur der Kundendienst des Herstellers, sondern tatsächlich habe ich Handwerker, die ich dann vor Ort losschicken kann. Bestehende Serviceverträge auf Reparaturkapazitäten zu prüfen, wäre zum Beispiel auch noch eine Idee. Und ansonsten müsste ich mich halt relativ schnell eben nach geeigneten Partnern umsehen, mit denen ich das dann umsetzen kann. Als 3. Thema bestimmt Vertragsbeziehungen durchleuchten. Auch da muss ich mich absichern in alle Richtungen. Ja, meine Lieferverträge mit außereuropäischen Herstellern müsste ich prüfen, ob dann eben diese Reparierbarkeitsthematik da abgebildet ist, mit allem, also was das Design anbelangt, was Ersatzteile, Werkzeug anbelangt. Das muss ich vertraglich absichern und ich muss natürlich auch die Kosten- und Haftungsverteilung klären. Ganz wichtig, wer trägt denn am Ende welche Kosten? Und Dokumentation anpassen. Ja, also Produkt- und Qualitätsdokumentation muss ich entsprechend aktualisieren. Die Reparierbarkeit muss ich als Merkmal erfassen und auch entsprechend kommunizieren in meiner Qualitätsdokumentation. Ja, die Händler sollen dann ihre Lieferanten gezielt nach der Reparierbarkeit und nach der Ersatzteilversorgung befragen.
Okay. Ich glaube, es ist an der Stelle vielleicht nochmal ganz wichtig zu sagen, ab wann gilt das Gesetz jetzt überhaupt?
Also es gilt mit in Kraft treten am nächsten Tag. Das war bei uns der 24. Juli. Die Richtlinie hat eine Umsetzung spätestens bis zum 31. Juli diesen Jahres vorgesehen. Also kann man sagen, für Kaufverträge, die nach dem 31. Juli diesen Jahres geschlossen wurden, gilt das. Also für alle Produkte, die danach erworben wurden. Also wir sind schon mittendrin.
Ja, absolut. Du hast vorhin schon so ein bisschen die Produktkategorien erläutert, welche Produkte das betrifft. Was würdest du sagen, welche Branchen oder vielleicht auch welche Unternehmenstypen sind denn jetzt deiner Ansicht nach am dringlichsten betroffen? Wo würdest du sagen, da muss jetzt wirklich sofort gehandelt werden?
Also ganz wichtig ist, dass man, glaube ich, sagen muss, es sind natürlich Endverbraucherprodukte. Also alles, was im reinen B2B sich abspielt, ist nicht betroffen. Also B2B ist auch natürlich indirekt mit betroffen, einfach weil die Reparierbarkeit als Teil des Mangelbegriffs im Kaufrecht ist. Und das unterscheidet in 434 BGB nicht danach, ob das jetzt ein Verbraucher ist oder ob das ein Unternehmen ist, was hier Vertragspartner ist. Dennoch stehen diese Rechte aus 437a bis g BGB dem Verbraucher zu. Also das heißt Endverbraucherprodukte. Und da ist es natürlich alles, was so im produzierenden Gewerbe, Maschinenbau oder Ähnlichem ist, also die ja auch Werkzeuge oder Dinge herstellen, die möglicherweise darunter fallen. Gerade die haben so einen Reparaturservice in der Regel nicht. Elektrohandel und Haushaltsgerätehandel, auch hier gibt es ja schon bereits viel, also Stichwort Kundenservice. Subsidiäre Haftung als Importeur oder Vertreiber ist hier besonders relevant, wenn also der Hersteller im Ausland ist und das jetzt kein in Europa ansässiger Hersteller ist. Was jetzt gerade hier bei uns im Südwesten der Automotive-Bereich ist, also alle Zulieferer in der Automobilbranche, da ist es noch nicht abschließend geklärt. Aber auch da, das Fahrzeug hat schon sehr viel, was jetzt auch mein Smartphone, mein Tablet zum Beispiel hat. Ja, das wäre eine spannende Frage zu prüfen. Ist dann alles das, was darüber gesteuert wird, auch Teil dessen, was ich eben als Verbraucher als Reparatur einfordern könnte? Dann aber Handel allgemein, Produkte außer europäischer Hersteller sind auf jeden Fall betroffen. Also dann bin ich ja schon mal mindestens als Importeur, wenn nicht gar als Bevollmächtigter. Und auch da, wie gesagt, sind dieses Prozessaufbauen, wie wickel ich eigentlich dann auch eine Reparatur ab? Das sind meines Erachtens nach wirklich die vordringlichen Fragen.
Wie nähert sich denn jetzt ein Unternehmen in der Praxis diesem Gesetz an? Also wie stelle ich denn jetzt als Geschäftsführung sicher, dass meine Organisation auch genau weiß, wie solche Fälle abzuwickeln sind?
Also ich werde mir meine Fachabteilungen entsprechend eben mal vornehmen müssen und muss mit denen besprechen, wie das Ganze aufgesetzt wird. Also ich glaube, das wird sich nur ganzheitlich in einem Unternehmen lösen lassen. Aber ich habe einfach notwendige Prozessanpassungen, die ich in den einzelnen Fachbereichen machen muss. Ich habe insofern natürlich auch die Notwendigkeit, das zu tun als Geschäftsführung, weil ich potenziell Bußgelder riskiere. Ja, also das zum einen steigt möglicherweise mein Risiko, weil ich eine mangelhafte Sache habe, wenn es nicht reparierbar ist. Und zum anderen kann ich abgemahnt werden, wenn ich das nicht entsprechend umgesetzt habe. Und die notwendigen Prozessanpassungen, die werden sich so im Bereich der Produktentwicklung bewegen, Einkauf, Beschaffung, also vor allen Dingen eben, was beziehe ich von Lieferanten, diese Ersatzteil- und Werkzeugverfügbarkeit ist ein großes Stichwort für der After-Sales-Bereich, Service-Bereich, das ist das Thema, ich brauche Reparaturprozesse, ich brauche Verantwortlichkeiten und ich brauche vor allen Dingen auch Reaktionszeiten. Wer spricht denn dann auch mit dem Verbraucher? Ne? Und die rechtliche Dokumentation muss sichergestellt sein. Da geht eben auch beides Hand in Hand. Eben das, was ich im Einkauf beschaffe und das, was ich dann im After-Sales, im Service-Bereich mache, dafür muss ich ordentliche Dokumentation vorhalten. Und ich glaube, einer der häufigsten Fehler ist, dass dieses Gesetz so als reines Verbraucherschutzthema abgetan wird und dann irgendwie beim Juristen abgeladen wird. Das ist es aber nicht. Das ist und bleibt ein Thema der Geschäftsführung. Und häufigster Fehler Nummer 2 ist, glaube ich, einfach dieses Abwarten, bis man intern sich da irgendwie zurechtgerüttelt hat. Und auch das ist meines Erachtens nach der falsche Ansatz, weil das Gesetz gilt schon. Und wenn ich jetzt erst anfange, mir diese Strukturen zu schaffen, weil ich es eben bisher versäumt habe, dann ist da immenser Handlungsdruck drauf. Also auch da muss ich eigentlich als Geschäftsleitung jetzt massiv eingreifen und sagen, so, wir müssen uns dafür versuchen, richtig aufzustellen und wir müssen die Strukturen und auch die Prozesse, die da laufen sollen, im Unternehmen schaffen. Und zwar nicht nur isoliert in Fachbereichen, sondern als ein ganzheitlicher Prozess, wo ein Rädchen ins andere greift.
Christine, du hast am Anfang schon erwähnt, dass dieses Recht auf Reparatur Teil eines größeren europäischen Trends ist. Also es ist eben angesprochen, Green Deal, Kreislaufwirtschaft, Ökodesign, Verordnung. Glaubst du, dass dieses Gesetz wirklich einen Wandel auslösen wird oder ist es eines von vielen, das vor allen Dingen auf dem Papier existiert?
Also sagen wir mal so, ob da jetzt wirklich der große Wandel passiert, ist immer so ein bisschen die Frage der Erwartungshaltung. Also vorhin schon gesagt, betroffen oder Ziel des Ganzen sollen natürlich die Wegwerfartikel sein. Und jetzt stellt sich doch, wir haben alle das schon mal gehabt, vermutlich Geschirrspüler, Waschmaschine ist kaputt. Man ruft den Kundenservice an und wundert sich, wie viel die schon alleine nur für die Anfahrt haben möchten. Haben sie noch gar nichts repariert? Es stellt sich ganz stark die Frage der Wirtschaftlichkeit. Ja, also es stellt sich schon bei den Haushaltsgeräten, es stellt sich noch mehr bei den Elektrokleingeräten. Und von daher ist so ein bisschen die Frage, kommt da jetzt der große Wandel? Das wird man in der Praxis schlichtweg sehen müssen. Ist das, was jetzt vorgegeben ist, wird sich das als praxistauglich erweisen und wird der Verbraucher das auch in Anspruch nehmen? Ich sehe große Chancen zum Beispiel für die Handwerksbetriebe darin, wenn die jetzt also mit Teil dieser Servicekette werden, dass sie also in die Reparierbarkeit mit eingebunden werden, wenn die auch mal an Ersatzteile kommen und sich auch vielleicht mit den ganzen Produkttypen besser auskennen, das reparieren können, glaube ich, dass das die Handwerksbetriebe stärkt und fördert. Auch das kann ja ein Weg sein. Ich glaube, dass diese Verlängerung der Gewährleistungsfrist durchaus auch einen Anreiz für die Verbraucher darstellen, weil sie so ein bisschen dieses Gefühl immer haben wollen der Sicherheit. Naja, wenn dann doch was kaputt geht, dann kann ich zurückgehen. Also auch das wissen wir ja schon aus langer Erfahrung, dass verlängerte Gewährleistungsfristen durchaus auch Anreize bieten für Verbraucher, sich gerade für diese Produkte zu entscheiden. Und dieser Vollharmonisierungsansatz ist meines Erachtens nach auch gut, den die Richtlinie hat. Das heißt, wir haben innerhalb der EU zumindest mal das Wettbewerbsfeld vergleichbar, dass also nicht wieder, wie das so bei der Lieferkettendiskussion immer aufkam, ja, deutsche Unternehmen sind benachteiligt. Hier hat man dann zumindest mal gleiche Spielregeln innerhalb der EU, was natürlich nicht heißt, dass der asiatische Wettbewerb da jetzt auch außen vor ist. All dieweil, wenn die das hier in den europäischen Markt anbieten, dann werden die sich auf diese Wettbewerbssituation auch einstellen müssen. Also vor allen Dingen das Thema Haftung, Kosten, Reparierbarkeit, wo kriege ich Ersatzteile her? Damit müssen die sich dann auch auseinandersetzen. Und denke, das ist tatsächlich vielleicht so ein bisschen Ausdruck dieser ganzen Bewegung, die wir da sehen, zu mehr Nachhaltigkeit. Dieses, ich möchte lieber etwas ersetzen, ich möchte Ressourcen schonen. Was Neues zu machen, ist viel ressourcenintensiver an manchen Stellen, als es tatsächlich einfach zu reparieren, möglicherweise auch gebraucht waren, dann wieder einzusetzen. Wenn der Verbraucher sich damit einverstanden erklärt, als Austauschteil vielleicht auch gebrauchte und reparierte Waren zu akzeptieren, dann sind wir ja bei dem Kreislauf, wo wir eigentlich hinwollen, dass nicht alles einfach weggeworfen wird, sondern dann auch in gewissen Grenzen eben eine Wiederverwendbarkeit gegeben ist und möglich ist. Und das wiederum, glaube ich, ist ein guter Ansatz. Frage ist eben nur, ob das Ganze auch praxistauglich umzusetzen ist.
Ja, wichtige Abwägung. Was mich zu meiner Abschlussfrage schon bringt, und ich hoffe, es ist in Ordnung, dass ich mal versuchen möchte, deine Meinung rauszukitzeln. Mich würde sehr interessieren, wie du das Gesetz ganz persönlich findest und wo du vielleicht aber auch noch Schwächen oder vielleicht auch offene Fragen für die Praxis siehst.
Also ich finde es eigentlich gut, etwas zu regeln, was jahrelang so mit der Selbstverpflichtung nicht funktioniert hat. Das ist auch das Thema bei der Lieferketten-Geschichte gewesen, ja, dass alle Bemühungen oder alle Appelle, dass man möglicherweise sich da als Unternehmen freiwillig drauf einrichten soll, dass die nicht gefruchtet haben. Also das ist, glaube ich, eine Lessons learned. Es ist natürlich immer schwierig, wenn der Gesetzgeber das in die Hand nimmt mit diesen ganzen Unwägbarkeiten oder auch diesen Unsicherheiten, die dann mit nicht ganz klar definierten Rechtsbegriffen verbunden ist. Natürlich, es muss immer eine Vielzahl von Fällen abdecken und ich kann nicht jeden Fall im Gesetz antizipieren. Das heißt, es kommt eher dann auf einen langen Atem an zu schauen, wie wird es denn auch zum Beispiel von der Rechtsprechung her ausgelegt. Also das finde ich schon positiv, dass man da einen Schwerpunkt setzt und sagt, das ist uns so wichtig, dass wir das auch gesetzlich regeln wollen. Das finde ich schon positiv. Schwierig finde ich natürlich gerade am Anfang immer diese Schwächen mit den unbestimmten Begriffen angemessener Zeitraum für die Reparatur, angemessenes Entgelt. Das ist für beide Seiten schwierig. Und da fehlen natürlich irgendwie schon Leitlinien. Das wäre etwas, was vielleicht wünschenswert wäre. Jetzt werden vermutlich von allen Richtungen Vorschläge, Empfehlungen und Ähnliches kommen. Aber ja, muss man mal sehen. Durchsetzung ist ein anderer Aspekt, wie effektiv die Marktüberwachung tatsächlich sein wird. Das bleibt mal abzuwarten, also dass alle das auch entsprechend umsetzen. Und dann sind ja auch noch so flankierende Maßnahmen im Gespräch, wie zum Beispiel eine Mehrwertsteuersenkung, Reparaturbonus, auch das Thema mit der europäischen Online-Plattform. Auch die Themen sind, glaube ich, schon wichtig, um diese Dynamik dann auch wirklich in die Praxis zu tragen. Also die Anreize müssen schon wirklich da sein, um das zu machen. Und das Thema an sich, der Nachhaltigkeit, das finde ich schon sehr wichtig und finde das eben auch wichtig, dass der Gesetzgeber da aktiv wird. Und aber wie gesagt, alles hängt immer dann so ein bisschen auch an der Praxistauglichkeit. Mhm.
Christine, herzlichen Dank, dass du uns im Deep Dive heute mitgenommen hast, rund um das Gesetz auf Reparatur. Ich fand, auch wenn wir gerade noch nicht so viele Praxisbeispiele haben, die kommen wahrscheinlich bald, prasseln sie auf uns ein. Ich fand es trotzdem ein sehr klarer, praxisnaher Überblick, den du uns da gegeben hast für ein Gesetz, das dem Mittelstand wahrscheinlich noch nicht ganz flächendeckend klar ist, was das für Risiken auch mit sich bringen kann und welcher unmittelbarer Handlungsbedarf eigentlich schon an die Tür klopft. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank.
Ich habe als Kernbotschaft heute mitgenommen, liebe Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, prüfen Sie jetzt schon, ob Sie betroffen sind und handeln Sie, denn für neue Verträge gilt das Gesetz jetzt schon ohne Schonfrist. Ja, und ich freue mich, wenn Sie dann auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind beim RSM Ebner Stolz Mittelstandstalk. Ich wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.